Schauen wir mal.
Traditionellerweise haben wir als letzte Predigt im Jahr die Jahreslosung, die herausgesucht wurde. Wir hatten 2024. Ich musste tatsächlich selbst nochmal nachschauen. Wisst ihr noch, was 2024 war? Ja, genau. Ich sag's nochmal durchs Mikro. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. 1. Korinther 16, Vers 14. Da wir das jetzt ja verstanden haben und abgehakt haben, können wir uns ja dem Nächsten zuwenden. 2025 heißt die Jahreslosung, prüfet alles und behaltet das Gute. Prüfet alles und behaltet das Gute aus dem 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Jahreslosungen beziehen sich ja immer nur so auf einen kleinen Vers oder auf einen Teilvers im Wort Gottes. Wäre ja auch mal spannend, irgendwie nicht so ein Vers zu haben, sondern so ein ganzes Buch oder so ein Kapitel als Jahreskapitel, dann wäre es ein bisschen umfassender. Also man will mit dieser Jahreslosung etwas Konkretes betonen. So, und diese Jahreslosung, die wird jetzt auch nicht, glaube ich, aus einem Topf gezogen, wie die anderen Verse, die man in den Tagen so zieht, sondern da machen sich Leute Gedanken, was wollen wir denn da platzieren? Und diese Gedanken machen sie sich schon Jahre vorher, damit das auch alles gut vorbereitet werden kann. Es gibt ja immer schon Bücher und Lieder, die dann rauskommen und so. Ich habe jetzt kein Lied mitgebracht, was ich euch hier singen möchte. Ja, manche finden das schade. Aber manche sind vielleicht dankbar. Ich möchte uns trotzdem den ganzen Bibelabschnitt mal lesen, wo dieser Vers drin vorkommt, damit wir den Zusammenhang haben. Ich möchte aber dann doch etwas allgemeiner mit diesem Vers umgehen, als der Zusammenhang das eigentlich hergibt. Wir sind hier am Ende vom 1. Thessalonicher Brief und starten in 1. Thessalonicher 5 ab Vers 14. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Das wäre ja auch mal eine spannende Jahreslosung, ne? Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt, auch das wäre gut. Helft den Schwachen, habt mit allen Geduld. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch bei allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was gut ist, das nehmt an. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Also, das ist so der ganze Abschnitt. Viele konkrete Anweisungen an die Gemeinde in Thessalonich, wie hier verfahren werden soll in unterschiedlichen Lebenssituationen. Also wo Paulus am Ende nochmal so zack, zack, zack Sachen raushaut, ja? Und Sachen auch zusammenbindet und in Aktion bringen möchte in der Gemeinde. Und unser Jahreslosungsvers tatsächlich, befindet sich in diesem Zusammenhang Umgang mit prophetischem Reden in der Gemeinde. Steht jetzt nicht so viel hier dazu da. 1. Korintherbrief gibt mehr her. Aber auch hier taucht es auf in diesem Abschnitt. Ja, behindert das Wirken des Heiligen Geistes nicht, ist so der erste Punkt. Also dämpft den Geist Gottes nicht, wenn er wirken möchte, haltet nicht zurück, macht nicht den Deckel drauf, sondern gibt Freiheit. Verachtet das prophetische Reden nicht. Tut nicht so, als ob es das prophetische Reden nicht mehr gäbe, sondern gibt dem Raum und hört hin, wenn der Geist Gottes spricht. Und dann prüft das prophetische Reden und behaltet das Gute darin. Also auch da ist sich Paulus bewusst, ja, prophetisches Reden in der Gemeinde ist ja auch immer so eine Mischung. Da ist Menschliches, da ist Göttliches dabei. Behaltet das Gute. Schaut, was drinsteckt von Gott. Und schüttet das Kind nicht mit dem Bade aus. Wehrt das Böse ab. Ich hatte in diesem Jahr eine Predigt gehalten, auf die möchte ich nochmal hinweisen, wenn dich das Thema mehr interessiert. 9 Fragen, wie kann ich prophetisches Reden prüfen? Könnt ihr nochmal intensiv nachhören, nachschauen. Deswegen, ich möchte jetzt nicht auf unsere Jahreslosung eingehen im Zusammenhang mit prophetischem Reden. Das wäre so eine Engführung. Ich glaube, auch die Leute, die sich da Gedanken gemacht haben für diese Jahreslosung, die wollten uns da auch mehr in die Weite führen und das Thema grundsätzlicher aufziehen. Deswegen soll es auch darum gehen, dass wir schauen, ja, was kann man denn noch hier alles herausholen? Prüfet alles und behaltet das Gute, so heißt es in anderen Übersetzungen. Christen sollten Menschen sein, die grundsätzlich ein gesundes Urteilsvermögen auf alles haben. Also die nicht irgendwie, ich sag mal, verpeilt durch die Gegend gehen und nicht hin und her geworfen werden durch die Strömung dieser Zeit, sondern die sich ein Urteilsvermögen bilden, die nüchtern im Leben stehen und schauen, was ist hier los? Und die mit einem anderen Blick unterwegs sind als vielleicht Menschen, die Jesus nicht kennen. Ich möchte mit uns einmal Gedanken machen, was ist denn dieses Alles? Also prüft alles. Was kann denn dieses Alles vielleicht sein, was wir prüfen sollen? Also wir sollen auf alle Fälle immer prüfen, ich sage es immer wieder, wir sollen die Verkündigung prüfen, die Lehre prüfen. Wir sollen schauen, da wo wir Lehre empfangen, ihr jetzt hier in dieser Gemeinde, ihr sollt selbst prüfen, ist das hier biblisch, was wir lehren? Oder ist das komisch? Ist das schräg? Ist das einseitig? Ist das ungesund? Also die Gemeinde soll selbst mündig sein zu prüfen und nicht alles einfach nur so abnicken und schlucken und sagen, ja, der Nico, der weiß schon, was er sagt und so, sondern ihr sollt mündig sein. Und alles, was wir uns an Lehre irgendwoher reinholen in unser Leben, wir sollten immer prüfen, wir sollten nicht naiv unterwegs sein und denken, Mensch, da steht irgendwie Bibel drauf und da steht, dass der Christ ist und so und jetzt, das muss schon stimmen. Nee, wir sollen ein Kriterium anlegen für Prüfung. Wir sollen uns ein Urteilsvermögen bilden. Wir sollen den Zeitgeist in der Gesellschaft prüfen. Wir leben in dieser Zeit, 2024, wir leben hier in Deutschland, in der westlichen Welt. Wir sind geprägt von dieser Zeit, wir schauen die Medien, wir lesen Zeitungen, zumindest online noch. Wir sind informiert, wir stecken drin in dieser Kultur. Aber diese Kultur ist nicht die Himmelskultur. Und hier auf der Erde werden wir auch nie eine Himmelskultur hundertprozentig abbilden können. Uns muss bewusst sein, was ist Gottes Kultur und was ist die Kultur dieser Welt und die Kultur dieser Zeit. Und da müssen wir uns ein Urteil bilden können. Was ist denn hier gut für uns und von Gott her? Wir sollen uns ein Urteilsvermögen bilden und ein Urteil bilden über Politik und über Parteien. Wir haben jetzt die Wahl wieder vor der Nase. Macht euch da Gedanken. Schaut hin, schaut hinter die Kulissen, schaut, was ist das Beste. Wartet nicht darauf, dass irgendeine Partei da ist, wo alles so ist, wie du denkst, so müsste es sein. Ja, dann wären wir irgendwie im Himmel und müssten auch nicht mehr wählen. Also prüfet und das, was gut ist, behaltet, auch wenn das immer mit Kompromissen zu tun hat. Ich möchte einen Punkt ein bisschen in unser Bewusstsein rufen, weil mit dem werden wir noch viel zu tun haben in den nächsten Jahren. Es geht um künstliche Intelligenz. Ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal beschäftigt hast. Da läuft so viel, was auf dem Markt der Möglichkeiten dargestellt wird, wo wir gar nicht mehr so richtig wissen, was ist denn jetzt echt und was ist nicht echt. Und wie prüfen wir das überhaupt noch? Also, ich habe euch mal ein Foto mitgebracht. Das ist der aktuelle Papst. Ganz schön stylisch gekleidet, ja. Die Farbe stimmt. Weiß ist seine Farbe. Wintermantel. So, sieht sehr echt aus, ne? Jetzt ist die Frage, ja, läuft der Papst wirklich so rum? Oder nicht? Das ist kein echtes Foto, das ist ein Fake-Foto, ja? Das hat die künstliche Intelligenz fabriziert. Jetzt kann man sagen, na gut, da wären wir vielleicht selbst drauf gekommen, dass der Papst jetzt nicht ganz so rumläuft, ne? Aber man kann ja heute aus allen Personen alles machen. Das zweite Foto. Das sieht so aus, als ob da Donald Trump wäre, der hier verhaftet wird von der Polizei. Ist das echt? Wurde er verhaftet? Vielleicht sagst du ja, Grund genug wäre da gewesen, aber war das wirklich so? Das ist auch ein Fake-Foto. Aber wie schnell kann künstliche Intelligenz benutzt werden, dass Botschaften vermittelt werden und das manipuliert wird? Also wenn jetzt so ein Foto aktuell mit einer guten Story publiziert wird und in den sozialen Medien geteilt wird, dann würden ja die Leute, die hinter Trump stehen, amok laufen, weil die denken, was macht ihr hier mit unserem gewählten Präsidenten und so, ne? Also ich sag nur, du kannst etwas aufbauschen, wo Leute sich dranhängen und der Auslöser ist vielleicht ein Fake, ist gar nicht echt. Und das kannst du kannst Bilder machen, du kannst Videos machen. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, habe geguckt, es gab ein Video von dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, wie er da wie immer so steht und wie er seine Truppen aufruft, die Waffen niederzulegen. Und das war ein Fake, okay, das hat er nicht gesagt, sondern das hat die künstliche Intelligenz ihm in den Mund gelegt und der sieht total echt aus. Krass, also du kannst Politik, du kannst Weltgeschehen heute manipulieren mit solchen Sachen. Und wenn du nicht aufpasst, dann schluckst du das, auch als Christ, und denkst, Mensch, ja, das sieht ja gut aus und so. Gibt auch christliche Fakes, die irgendwie auf dem Markt der Möglichkeiten sind. Und an der Stelle, lasst uns da Acht geben, weil das wird zunehmen und die Qualität von solchen Dingen wird auch noch zunehmen. Wenn du auf deinem Handy irgendwelche Nachrichten liest, dann werden zunehmend Nachrichtenartikel kommen, die von KI geschrieben sind. Da sind keine Journalisten mehr dahinter, die sich Gedanken gemacht haben und die auch ein Urteilsvermögen haben, sondern die künstliche Intelligenz wird dir selbst etwas präsentieren und Überschriften kreieren, sodass du von deinen Emotionen her irgendwie berührt wirst, zu denken und zu handeln, wie auch immer. Schwierig, ne? Also ich finde das nicht schön. KI ist jetzt nicht nur schlecht, ja? Prüfet alles, das Gute behaltet, aber da ist auch ganz viel drin, was irgendwie komisch ist und was uns herausfordern wird. Also lasst uns nüchtern bleiben und lasst uns nicht auf jeden Zug aufspringen und sagen, Mensch, der Papst, der geht jetzt hier im Wintermantel durch die Gegend und sieht stylisch aus, sondern lasst mal den Kopf einschalten und das mal auch prüfen. Gibt dann auch wieder KI, die dann die KI-generierten Bilder prüft. Also total schräg. Ja, die KI bekämpft sich gegenseitig. Also ganz verrücktes Thema. Okay, wer ist hier am meisten gefährdet, dem auf dem Leim zu gehen? Ich glaube zum einen Kinder, die das noch gar nicht so richtig klar kriegen, also da ist jedes Bild interessant und so. Zum anderen aber würde ich behaupten, Menschen ab 60 aufwärts, für die sind nicht mit diesen ganzen Medien so aufgewachsen. Da ist jedes Bild und jedes Video erstmal nett und positiv und dann teilt man die Sachen auch schnell und so. Also ihr Lieben, naja, Senior ist man vielleicht mit 60 noch nicht, ihr Lieben fast Senioren und Senioren, schaut mal genauer hin. Bildet euch ein Urteil über die Dinge. Seid nicht vorschnell und denkt, alles ist gut, sondern da ist ganz viel Verführung auch da, ganz viel Komisches unterwegs. Alles sollen wir prüfen. Alles sollen wir prüfen. Was gehört für mich dazu, wenn da steht, prüfet alles, das Gute behaltet? Ich finde auch ganz spannend, dass wir uns selbst prüfen. Also wir sollen ja nicht nur alles außerhalb prüfen und sagen, ja, der ist richtig, der ist falsch und so, sondern schau mal auf dich und hab einen prüfenden Blick auf dich. Nicht einen negativ verurteilenden prüfenden Blick, wo du sagst, alles ist schlecht an mir und ich traue mich gar nicht mehr raus, weil die Welt, die will mich nicht sehen, sondern hab einen wohlwollenden, prüfenden Blick auf dich. Schau mal, was läuft in deinem Leben gut und wo bist du gut mit Gott unterwegs? Wo hast du vielleicht Fortschritte gemacht im letzten Jahr? Und halte das hoch und feier das. Und dann schaue auch hin, wo sind deine Schattenseiten und deine Baustellen? Was fällt dir schwer? Wo geht es dir nicht so gut? Wo willst du vielleicht zulegen? Wo soll Gott noch mehr wirken an deinem Leben? Ich glaube, das ist heilsam, diesen prüfenden Blick zu haben auf sich selbst und nicht, ja, wie soll ich sagen, nicht durchs Leben zu gehen und nicht in Kontakt mit sich zu sein, sondern vielleicht nur in der Außenwelt bei den anderen. Das ist immer leichter. Es ist immer leichter, auch Leute zu kritisieren, aber es ist nicht so leicht, bei sich selbst anzufangen. Aber da fängt ja alles an. Alles, was Veränderung betrifft und Prozesse, wie Gott an uns wirken möchte. Und dazu ist es wichtig, dass wir uns selbst auch prüfen. Also es geht darum, einen geistlich realistischen Blick auf sich selbst zu gewinnen und das ins Gespräch mit Gott zu bringen, was wir denn da finden. Nicht unter Verdammnisgesichtspunkten, sondern weil Gott uns entwickeln möchte und weil er mit uns unterwegs ist. Okay, prüfen. Wir sollen prüfen. Prüfen kann man auch anders übersetzen mit, wir sollen etwas beurteilen, wir sollen unterscheiden, wir sollen etwas erproben, ob es auch hält, diesen Blick haben. Wie kann das geschehen? Was brauchen wir dazu? Ein paar Gedanken dazu. Das Wort Gottes, das sollte immer unser Maßstab sein, grundsätzlich. Zwei Bibelstellen dazu. Aus der Apostelgeschichte 17, Vers 11. Die Juden in Beröa, das ist jetzt nicht unsere Bibelschule unseres Gemeindebundes, sondern das ist eine Stadt in Griechenland. Die Juden in Beröa waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, und jetzt kommt's, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Das heißt, das waren Juden, die waren gebildet und geschult im Wort Gottes, im Alten Testament, in der Bibel von den Juden, der hebräischen Bibel. Und die haben dann geprüft in der Lehre, die Paulus gebracht hat, wie Paulus dann Jesus reingebracht hat und gesagt hat, ja, aber hier wurde ja schon prophezeit in der Bibel, in der Tora und wo auch immer, bei den Propheten, da sind ja schon Hinweise auf diesen Messias. Die haben das geprüft. Die haben nicht einfach nur gesagt, boah, super, da kommt jetzt ein neuer Typ, der kann toll predigen und wir glauben dem alles blind, sondern die waren pfiffig und die waren auch skeptisch. Und die haben mit einem guten Blick drauf geguckt. Und das ist, glaube ich, eine Grundhaltung, die wir haben sollten, anhand vom Wort Gottes zu checken, was ist denn da eigentlich los? 1. Johannes 4, Vers 1. Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. Hat Johannes vor 2000 Jahren seinen Leuten ins Stammbuch geschrieben und es hat sich nicht geändert. Und heute kommen die falschen Lehren auf unsere Smartphones, in unsere Computer. Es ist noch viel mehr verbreitet. Grundlage unseres Prüfens und Bewertens muss das Wort Gottes sein. Nicht die Meinung von irgendwelchen Leuten, auch nicht meine Gefühle, sondern wir haben einen Maßstab und das ist die Bibel. Jetzt kannst du sagen, na gut, aber die Bibel ist ja auch nicht so einfach zu verstehen und da gibt es ja auch manchmal unterschiedliche Spannungen, so, die man aushalten muss. Ja, stimmt. Ist nicht so easy an manchen Punkten, aber wir haben ja einen Kern der Bibel, einen Kern der Botschaft und das ist Jesus Christus, der gestorben und auferstanden ist, der gelehrt hat, der gewirkt hat und da kann man ganz viel auch an ihm festmachen. Und sonst kann man auch einfach ein bisschen tiefer eintauchen. Also taucht tief ein in biblische, gesunde Lehre und ja, denk nicht, das ist irgendwie unwichtig. Hauptsache, du hast tolle Gefühle in deinem Glauben. Eine Frage an uns: Wie sehr bist du denn in der Lage, etwas vom Wort Gottes her zu beurteilen? Also wenn du jetzt auch da mal so eine kleine Selbstprüfung vornimmst, kannst du, wenn du etwas hörst und etwas liest, kannst du beurteilen, wie gesund das ist? Oder nimmst du erstmal alles in dein Herz auf und denkst, ja, wird schon passen, tut mir gerade gut, baut mich gerade auf? Oder siehst du auch kritische Punkte, wo du sagst, Mensch, das ist jetzt irgendwie nicht ganz so biblisch oder ich habe da ein komisches Gefühl, wenn ich den Prediger andauernd höre. Das ist gut, ja, und da fühle ich mich angesprochen, aber hier merke ich, hier ist der ein bisschen schief unterwegs. Haben wir ein Gespür dafür oder umarmen wir alles? Ich möchte jetzt nicht auf einzelne Prediger eingehen, aber vielleicht auf so ein paar Lehren, wo ich sage, ja, da steckt immer was Gutes drin, aber die sind auch ein bisschen einseitig und die sind auch ein bisschen schief, wenn du es zu Ende denkst. Also zum Beispiel gibt's Prediger und Botschaften, die sehr, sehr die Gnade Gottes hochhalten. Also wo klar ist, ja, es geht um die Gnade Gottes, wir sind begnadigt, ne, alles ist gut, feiert die Gnade und so und da eintauchen. Und das ist total befreiend und schön. Aber manchmal fehlt so ein Gegengewicht, wenn dann gesagt wird, hey, du als Christ, wenn du sündigst, ja, dann ist alles nicht so schlimm, weil die Gnade Gottes deckt dir alles zu. Dann fehlt da der Aspekt der Selbstprüfung, dass man sagt, hey, wenn ich gesündigt habe, dann ist es wichtig, auch wieder umzukehren zu Gott und Buße zu tun und ihn um Vergebung zu bitten, damit ich in meinem Heiligungsprozess weiterkomme und nicht stehen bleibe. Sonst wird ja alles praktisch gedeckelt und dann ist es letztendlich billige Gnade, wie Bonhoeffer das beschreibt. Also es gibt dann in dieser Lehre Positives, die Gnade wird hochgehalten, ja, aber wir haben hier eine Kehrseite, wo etwas irgendwie fehlt. Oder manche Prediger, die sehr stark betonen, dass Gott heute heilt, immer noch heilt. Ja, Gott ist ein Gott, der Wunder tut, das singen wir auch und das glauben wir ja auch. Also Heilung über alles, man sucht Heilung und auch das ist erstmal positiv. Aber wenn daraus dann gemacht wird, Gott, der heilt heute jeden, wenn du nur richtig glaubst und wenn du die richtigen Gebete sprichst, und es liegt an dir letztendlich, wenn du nicht gesund wirst, dann haben wir hier eine Einseitigkeit, die von der Bibel nicht abzubilden ist. Die Bibel ist da breiter und komplexer. Es hört sich immer gut an, weil es uns anspricht in unserem Wunsch, dass wir alle gesund werden und dass wir am besten hier auf der Erde schon ewig leben, aber das ist nicht so der Fall. So. Oder die Lehre, dass unsere Worte Kraft haben und Macht haben. Deswegen sollen wir aufpassen, was wir sagen und Positives aussprechen, ja. Und auch Positives vielleicht in den geistlichen Raum hinein proklamieren. Genauso wie Gott ja am Anfang der Schöpfung mit seinen Worten Schöpfungsworte gesprochen hat und Dinge in Existenz gekommen ist. Und dann wird gesagt, ja, wir sind jetzt Christen, wir haben dieselbe Autorität. Wir sollen das auch so machen wie Gott. Wir sollen auch Dinge in Existenz sprechen. Und ich sage, ja, das kann mal sein, dass wir durch den Heiligen Geist inspiriert, geleitet werden, so zu handeln. Aber das ist höchstwahrscheinlich nicht ein Werkzeug, was wir für alle Dinge unseres Lebens so anwenden sollten. Weil da gibt die Bibel im Neuen Testament nicht so viel Anweisung dazu, dass wir so handeln sollten. Also da ist immer was Positives drin, was uns irgendwie auch herausfordert. Aber da ist auch eine Schlagseite. Und die Frage ist, wenn wir als Christen unterwegs sind und wir wollen gut und gesund unterwegs sein, prüfen wir die Dinge? Kriegen wir das mit? Können wir einem Prediger zuhören oder ein Buch lesen und sagen, Mensch, das Buch von dem und dem, da sind 90% gute Sachen drin, die haben mich total aufgebaut, aber 10% finde ich schwierig. Und da habe ich meine Fragezeichen von der Bibel her. Oder schlucken wir nur Und ich wünsche mir, dass wir nicht nur schlucken, sondern dass wir prüfen und das Gute behalten. Dass wir auch nicht alles irgendwie verteufeln und sagen, es ist alles böse, aber dass wir mitkriegen, dass hier keiner nur gut unterwegs ist und die Wahrheit irgendwie gepachtet hat. Also, prüfen. Prüfen auch durch die Gabe der Unterscheidung der Geister. 1. Korinther 12, Vers 10, wo die Gaben hier aufgelistet werden. Und dann schreibt Paulus, einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Die Gabe der Unterscheidung der Geister, so wird es auch genannt. Lass uns danach ausstrecken. Lass uns sagen, Geist Gottes, wir sind in einer Zeit, die ist super herausfordernd. Wir brauchen dich, dass du uns leitest durch deine Inspiration, dass wir wissen, was gut ist und was nicht gut ist. Leite uns. Wir haben nicht das Brain hier, was 100% toll ist, sondern wir sind verführbar. Wir brauchen dich, der uns durchleitet. Letzter Punkt hier bei der Prüfung. Prüfung durch die Gemeinschaft der Gläubigen. Wir sind ja nicht alleine nur hier und müssen alleine klarkommen. Und da bin ich froh und dankbar, dass wir Gemeinschaft sind. Gemeinschaft von Gläubigen. Wir sind zusammen, vernetzt. Wir sind Familie Gottes. Und es ist immer gut, in solchen Prüfungsfragen nicht bei sich zu bleiben und zu denken, ich wüsste alles alleine. Wie gut ist es, mal auszutauschen? Mal in der Kleingruppe zu fragen und sagen, hey, ich habe hier die Predigt gehört von dem und dem und das hat mich total berührt. Aber auf der anderen Seite habe ich ein komisches Gefühl, weil ich denke, ist das wirklich so? Ich bin mir unsicher. Hört euch das mal an, lasst uns mal gemeinsam darüber reden. An der Stelle würde ich mir tatsächlich auch wünschen, wenn da Unsicherheiten sind an irgendeinem Punkt, dass ihr aus der Gemeinde auf uns als Leitung zukommt. Leitung ist Gesetz, nicht nur, dass sie sagt, hey, wir wollen jetzt bauen und alle sagen, jawohl, wir bauen jetzt, nächstes Jahr geht's los, sondern Gemeinde oder Gemeindeleitung ist zuallererst, finde ich, da, dass sie geistlich einen Schutzraum abbildet für die Herde. Und dass da Leute sind in der Leitung, die erfahren sind, die ausgebildet sind, die vielleicht einen Weitblick nochmal haben über Themen. Und wie gut ist es, wenn der Einzelne, der unsicher ist an irgendeinem Punkt, wenn er bei der Leitung mal anklopft und sagt, du, hier das Buch, lies das doch mal und lass uns mal drüber reden. Was hältst du denn davon? Und nicht nur zu Hause für sich bleiben und sagen, Mensch, ich habe jetzt hier was Neues gefunden. Das ist ein bisschen anders, als wir in der Gemeinde unterwegs sind. Ich nehme das einfach mal für mich und mache mein eigenes privates Glaubensleben daraus. Das kann in eine Sackgasse führen. Und wir als Pastoren, die wir vielleicht auch jahrelang schon unterwegs sind, auch ausgebildet sind, ich würde mal behaupten, wir haben oft einen guten Blick auf die Dinge. Also wir wissen auch manchmal, wo führen denn manche Lehren hin und wo sind denn die Schlagseiten? Und da würden wir von unserem seelsorgerlichen Herz es jedem wünschen, nicht in diese Sackgasse zu geraten, sondern frühzeitig einfach, ja, vielleicht auch die Reißleine ziehen oder einfach diesen kritischen Blick bekommen, ins Gespräch kommen über die Punkte. Also habt die Freiheit, einfach mal anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben. Und da sind wir herzlich gerne bereit dazu zu helfen, weil das ist unsere Aufgabe. Das ist jetzt nicht zusätzlich Ballast für uns, sondern dafür sind wir da. Das ist eigentlich unser Hauptpunkt, finde ich, dass wir hier diesen Schutz bieten. Genau. Prüfet alles, das Gute behaltet. Wichtig ist bei dieser Prüfaktion in unserem Leben, der Fokus soll ja auf dem Guten liegen. Also wir sollen prüfen und wir sollen unterscheiden, aber dann sollen wir das Gute behalten. Es geht jetzt nicht darum, wir prüfen alles und sagen, das ist schlecht und das ist falsch und das ist nicht in Ordnung und wir sind nur mit diesem ganzen negativen Kram beschäftigt. Sind wir heutzutage eh irgendwie mit den ganzen Nachrichten um uns herum, sondern der Punkt ist, dass man das, was nicht so gut ist, dass man das beiseite schieben kann, damit dann das Gute, was wir von Gott erkannt haben, dass wir das stärker greifen können, dass wir das deutlicher sehen können, dass das was mit unserem Leben macht und uns verändert und dass wir uns nicht von dem Negativen ablenken lassen. Die Frage ist an dieser Stelle, ob wir in dieser Art und Weise unterwegs sind, dass wir das Gute auch sehen wollen. Manche Leute, es gibt im Internet diesen Typen, fällt mir gerade ein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, aber du kennst ihn bestimmt, dieser Typ, der überall rumgeht und immer die Leute anzeigt. Wisst ihr, wen ich meine? Wie heißt der? Anzeigenmensch, also irgendwie, und hat er noch einen Namen? Also der geht überall rum und der. Sein ganzes Denken ist, wo finde ich die nächste Straftat, die ich dann zur Anzeige bringen muss beim Ordnungsamt der jeweiligen Stadt? Und der hat da so einen Reisedienst. Also der geht von Stadt zu Stadt und dann geht er durch die Straßen und dann macht er nur solche Sachen, macht sich richtig unbeliebt. Also, und manchmal sind wir so unterwegs, dass wir sehen, wo ist das Negative? Und unser ganzes Leben, das Negative ist nicht gut. Wir wollen das Positive sehen. Ja, es geht nicht darum, das Negative zu highlighten, sondern das Positive hochzuheben und das Licht leuchten zu lassen, was Gott uns gegeben hat. Und dazu ist es manchmal hilfreich, das Negative hinter sich zu lassen. Also, wir sollen nicht beim Aufdecken und Beschäftigen mit dem Negativen stehen bleiben. Und das Negative, das hat so eine besondere Macht. Ich weiß nicht, wie du das in deinem Leben wahrnimmst. Aber die Medienwissenschaftler, die sagen, ja, das Negative, das verbreitet sich automatisch viel stärker als das Positive. Und das ist immer so, ja. Die negativen Schlagzeilen, die verkaufen sich besser. Die Journalisten, die haben so einen Spruch im Englischen, die sagen, if it bleeds, it leads. Also wenn es blutet, jetzt die Nachricht, ne, dann leitet das, dann bringt das voran. Bisschen makaber, ja, aber wir verstehen, was da gemeint ist. Die negativen Sachen, die sind immer auf Seite 1. Negative Nachrichten erzeugen mehr Klicks bei Social Media, triggern dadurch den Algorithmus, ja, dass es wieder nach vorn gepusht wird und überall dieses Negative erscheint. Und so negativ ist es dann gar nicht, aber du siehst nur das Negative. Und es macht einen letztendlich kaputt. Ein Zitat hier von einer Frau, die hier unterwegs ist in der Forschung. Eine Konsequenz aus dem Konsum hauptsächlich negativer Nachrichten ist, dass wir Missstände als unveränderlich betrachten und nicht als temporäre, änderbare Zustände. Irgendwann stecken wir in einem Zustand gelernter Hilflosigkeit fest. Das ist so viel Negatives, wir können das gar nicht mehr verarbeiten. Wir sind ohnmächtig, wir fühlen uns ohnmächtig. Negative Nachrichten können zum Burnout führen. Und ja, eigentlich sollen wir doch Gutes tun. Aber wir sind wie gelähmt. Und das ist traurig, das soll nicht sein. Deswegen lasst uns darauf achten, dass wir das Positive hochhalten. Wer ist bei euch bei Social Media? Facebook, Instagram, was auch immer ihr macht, ne? Seid mutig, seid ehrlich. Ja, also noch mehr. Okay, also mehr als die Hälfte ungefähr. Also die Frage ist ja, was posten wir? Was posten wir bei Social Media? Was liken wir? Was finden wir gut? Sind das negative Sachen, wo wir uns aufregen, ja, wie schlecht doch alles ist und was hier schon wieder falsch läuft und die Politik und bla bla bla, ne? Oder nutzen wir Social Media, um das Gute zu betonen, um ein Gegengewicht zu geben, zu setzen und zu sagen, boah, ich bin gläubig, ich habe meinen Frieden mit Gott, ich habe Hoffnung, ewiges Leben, super, und ich will was davon platzieren, von den guten Dingen, die Gott mir gegeben hat, und nutze Social Media dafür. Und mach da meine Likes, ja, dass sich das verbreitet. Ist doch viel schöner, als immer nur das Negative rumzuschicken, sodass alle Leute denken, boah, es wird immer schlechter, es wird immer dunkler, ne, so. Lass uns da aufpassen. Unsere Aufgabe ist, nicht alles zu verteufeln, sondern in einer dunklen Welt die Flamme der Hoffnung leuchten zu lassen. Das ist unsere Aufgabe. Also verbreite Gutes, Hoffnungsvolles, Ermutigendes. Dreh den Spieß um und setze dem Pessimismus dieser Zeit einen göttlich inspirierten Optimismus entgegen, dass Leute Jesus finden. Verstärke das Positive. Und da sind wir manchmal schlecht drin, so, ja. Auch in Beziehungen, in Ehe, in Familie, dir fällt immer das auf, was nicht gut ist. Und die Pädagogik sagt, hey, verstärke doch das Positive. Das, was da ist, ermutige und guck nicht immer auf das Negative so. Alles prüfen, aber auf das Gute fokussieren, den Blick darauf richten. Zwei letzte Bibelstellen dazu. Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Neu denken, anders denken. Philipper 4, Vers 8. Und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Also lasst uns in all dem Prüfen eine positive Grundhaltung bewahren und schauen, dass Gott da reinkommt. Das Gute sollen wir klarer sehen können, indem wir das Schlechte loslassen. Wir stehen jetzt kurz vor dem Jahreswechsel, zählen die Tage, die Stunden und dann ist 2024 schon wieder Geschichte. Und es ist ein guter Brauch, dass Christen und Menschen überhaupt, dass man sich hinsetzt und sich Gedanken macht, Mensch, wie war denn das letzte Jahr? Und auch da ein bisschen mal prüft, draufschaut und sich fragt, was war denn gut und was war nicht so gut? Und dazu möchte ich ganz bewusst einladen, denkt doch nicht nur über das Essen nach oder über die Feierlichkeit oder keine Ahnung, was du sonst Silvester so machst, sondern nimm dir doch um diesen Jahreswechsel herum irgendwie mal bewusst Zeit für dich und geh mal durch das Jahr hindurch und frag dich zum einen, hey, was war denn gut? Was hat mich irgendwie weiter in meiner Beziehung zu Gott gebracht? Wo haben sich in meinem Leben Dinge positiv entwickelt und entfaltet? Wofür will ich dankbar sein? Was hat mir Lebendigkeit gegeben? Was waren schöne Zeiten? Weil dieses Prüfen soll ja dazu führen, dass wir das Gute sehen und festhalten in Dankbarkeit und das im Gespräch mit Gott. Also wir sind ja dankbar für das Gute, was Gott uns gibt. Und indem wir uns das bewusst machen und Dankbarkeit entwickeln, wird das nochmal stärker. Also wir verstärken ja das, was gut ist und denken, boah, toll, danke. Und gehen mit dieser positiven Grundhaltung auch ins neue Jahr. Also schau auf das Gute, das ist das eine. Ignatius von Loyola aus dem Mittelalter, der hat so ein Gebet gemacht und das hat er jeden Tag gebetet, sogar mehrmals. Und da hat er zu diesen Momenten gesagt, wo wir Gott erleben, wo Kraftvolles in unser Leben gefallen ist durch schöne Momente, da sagt er, das sind Momente des Trostes oder Momente der Tröstung, wo Gott uns berührt, positiv, wo es schön ist. So. Und dann leitet er dazu an, dass er sagt, dann geh nochmal durch deinen Tag oder durch das Jahr hindurch und scanne nochmal alles und frag dich, Mensch, was war denn nicht so gut? Also auch da den ehrlichen Blick mal hinwenden. Was war schwierig? Was hat mir Energie gekostet? Wo habe ich vielleicht versagt? Wo habe ich Schuld auf mich geladen? Wo habe ich mich vielleicht von Gott verlassen gefühlt? Wo waren die Baustellen in diesem Jahr? Und auch das bewusst wahrnehmen, sammeln und auch das zu Gott bringen, ins Gespräch bringen mit ihm und ihm auch wieder abgeben und ihm danken dafür, dass er ja auch in diesen Momenten da war, selbst wenn ich ihn nicht erfahren oder erlebt habe. Da hilft dann gute Theologie, die sagt, Gottes Gegenwart ist nicht abhängig von meinen Gefühlen, sondern Gottes Gegenwart ist mir zugesagt durch seinen Heiligen Geist. Er wohnt in mir, egal wie ich mich fühle. Und das mal bewusst wahrzunehmen und zu benennen, danke, dass du auch in den dunkelsten Stunden in meinem Leben und im letzten Jahr auch da warst. Und ich vertraue dir, kannst du auch sagen dann, dass aus dem Dunkelsten etwas Gutes werden wird, weil du ein guter Gott bist, der mich versorgt und der mich liebt. Das ist keine komplizierte Geschichte. Also einfach nur mal hinschauen, aufschreiben vielleicht und das ins Gebet bringen. Wenn du das in einer Stunde machst, dann ist das schon gut. Das ist schon ausführlich. Aber mach das doch. Prüfe alles und behalte das Gute, dass es weitergeht nach vorne im nächsten Jahr. Die Musiker können gerne nach vorne kommen. Prüfet alles, das Gute behaltet. Ich glaube, vor 2 Jahren hatten wir diese Jahreslosung, ich bin ein Gott, der dich sieht. Wir haben das Lied gesungen eben. Das war so eine Jahreslosung, finde ich, die sehr nach vorne, sehr positiv war, sehr seelsorgerlich war. Ich weiß nicht, wie du jetzt diese Jahreslosung für dich emotional so greifst. Wir ziehen ja die Jahreslosungskärtchen für uns persönlich. Und manchmal geht es mir so, wenn ich dann gezogen habe, denke ich, oh, ja, hätte auch was Besseres kommen können. So. Also wo ich merke, das spricht mich jetzt nicht so automatisch an. Und manchmal gibt es vielleicht sogar eine innere Abwehrreaktion, wo ich denke, boah, Mensch, das habe ich schon die letzten Jahre 4-mal gezogen oder so. Warum? Ja. Die Frage ist, was macht dieser Vers mit dir? Prüfet alles und das Gute behaltet. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen und dass du vielleicht noch mal Gott erlaubst, dass er mit dieser Jahreslosung, die über diesem Jahr 2025 steht, dass er etwas Gutes mit dir machen möchte und dass da was Positives in Gang kommt und vielleicht auch mehr Klarheit in dein Leben hineinkommt, weil du einen prüfenden Blick entwickelst durch den Heiligen Geist. Hak diese Jahreslosung nicht einfach nur so ab und denk, Mensch, das ist jetzt nicht meine persönliche Geschichte, ich will damit gar nichts zu tun haben, ich lebe einfach so weiter, sondern lass diese Jahreslosung dich positiv berühren und abholen. Und dafür würde ich gerne beten. Jesus, danke für dein Wort, danke, dass du uns leitest durch deinen Heiligen Geist und dass wir nicht alleine sind, wir sind keine Waisenkinder. Du hast uns nicht alleine zurückgelassen in dieser Zeit. Ja, und ich danke dir auch für diese Jahreslosung und ich bete, dass sie lebendig wird für uns. Ich bete, Herr, dass du uns hilfst, dass wir in einer guten Art und Weise ein Urteil bilden können über Dinge, die unser Leben auch ausmachen. Ja, und da, wo wir im negativen Strudel feststecken, da, wo wir vielleicht auch in Social Media Sachen so drin sind und gar nicht mehr zur Ruhe kommen, da bete ich, dass du da hineinwirkst und dass du uns Freiheit schenkst und dass das Positive, dass das Gute aufleuchtet und dass wir selbst ein Multiplikator von Gutem werden können, mehr als bisher. So komm, Geist Gottes, und diene du uns, so wie es dir gefällt und wie wir es brauchen. Amen.